Naja, wir haben ja zwar dreigeteilte Tafel, aber nur ein Drittel ist sozusagen irgendwie gefüllt. Sollte es heißen, dass uns sozusagen das Politische irgendwie entschwunden ist. Wenn man jetzt ein Element vielleicht, was du explizit machst, was du aufgreift, nämlich den Unterschied zwischen privat und öffentlich, dann kann man ja tatsächlich fragen, ob das nicht sozusagen in der kantischen Tradition, die einem da so vor Augen steht, eine wesentliche Qualitätsänderung des Wissens notwendigerweise ist. Weil eine bestimmte europäische Tradition ja genau darin bestanden hat, Wissen öffentlich zu machen und darin das Wissen definiert hat. Es muss diskutierbar sein, es muss immer von allen anderen nachprüfbar sein und vor allem es muss lehrbar sein, nach bestimmten öffentlich-methodischen Grundsätzen. Dann gilt es als Wissenschaft. Ein Wissen, das auch kein Wissen ist, das geheim irgendwo in den Zünften produziert wird, dass die Handwerker sich so zuraunen oder sowas, das gilt alles nicht als Wissenschaft. Das ist zwar irgendwie Wissen, klar, weil es ja was produziert, meistens unsinniges Zeugs, ne? Wie dann halt in dieser Verfallsform der Zünfte, die dann irgendwie sozusagen seltsamste Geräte, unbrauchbare Möbel und allerlei anderes Zeugs produziert haben. Aber das konnte nicht diese Stufe überwinden. Und für Kant etwa ist es ganz klar, die Öffentlichkeit, das ist die Verallgemeinerung. Erst in der Öffentlichkeit haben wir die Garantie, dass das Wissen sie in der Kritik als solches bewährt. Alles, was davor ist, ist entwertet. Nun gleichzeitig kann man sagen, gut, solange dieses gilt, solange es eine Institution gibt, wie den Staat, der als öffentliche Institution dafür sorgt, dass öffentliches Wissen produziert wird, so lange kann der Marx dann auch schreiben, na gut, die Wissenschaft ist kostenlos, die wird vom Kapital angeeignet. Sie fällt ja nicht unter Mehrwertproduktion, sondern das ist eben ein Renteneinkommen, das wir da beziehen, sozusagen, als Angestellte eines öffentlichen Betriebes. Wir haben daher nicht die Idee und Vorstellung, Wissen jetzt einer Person selbst zu binden, es zu privatisieren, selbst wenn man es mit einem Autornamen unterzeichnet, ist der Gewinn immer nur sehr indirekt. Das heißt, was passiert, wenn es jetzt eine gegenläufige Wendung gibt, die ja eindeutig von einem Sektor herkommt, der angewandte Forschung ist, wenn man so will. Also der offensichtlich dieses Kriterium der Öffentlichkeit nicht in einer Weise braucht, weil es da im Grunde egal ist, ob das jetzt hier als Wissenschaft definiert oder als bloß brauchbares Wissen. Interessanter ist sowieso das bloß brauchbare Wissen, das nämlich dann auch ökonomisch konkurrent angeeignet werden kann und als Eigentumstitel verhandelbar ist. Und wird, und das konnte jetzt irgendwie daran schließen, kann man sowas wie eine Tendenz jetzt erkennen, dass gleichsam dieser öffentliche Sektor der Wissensproduktion, der gleichzeitig natürlich auch dem Ideal der Wissenschaft als öffentlicher verpflichtet ist, weil das ja seine Definition ausmacht, mit all dem, was jetzt dazugehört, restringiert, verengt, beschränkt werden soll zugunsten eines, sagen wir mal, einer angewandten Wissensproduktion, die nicht mehr öffentlich ist, sondern die bestimmte Privatisierungskriterien, und Privatisierung heißt ja immer Verarmung gleichzeitig, ne? Das heißt, man muss für bestimmtes angewandtes Wissen, zum Beispiel halt, Almwirtschaftler zu sein für Touristik, einen Kurs machen, der relativ teuer ist, an irgendeiner dieser Fachhochschulen. Und das heißt, man hätte dann ein privates Kapital, das man dann eben wieder lukrieren kann. Wäre das sozusagen eine der Thesen, die ich jetzt daraus ziehen kann, dass eben dieser privat aneignbare Sektor der Wissensproduktion, der notwendigerweise sowas wie angewandte Wissenschaft produziert, Intention dieser politischen Reform ist, ihn indirekt zu stärken, indem man den öffentlichen Bereich restringiert.
Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel, wo man eben sieht, dass je nachdem, wie viele Linien man in der Mitte verfolgt, so viele Differenzierungsmöglichkeiten hat man dann auch. Mhm. Weil ja es eben nicht so ist, dass sie die Universität grundsätzlich privatisiert haben. Also das wäre mal ein erster Indikator, dass die Universitäten traditionell Aufgaben übernehmen, die explizit nicht mit der Wissensproduktion im Zusammenhang stehen, sondern tatsächlich ausschließlich mit einer Herstellung von Ordnung zwischen bestimmten Formen von Wissensansprüchen generell. Dafür braucht man nur weit weniger Leute. Also wir hätten ja sozusagen da auch irgendwie zum Beispiel jetzt von wegen Statistiken, ich habe ja kaum welche gebracht, eben weil Statistiken in der Regel, also was dann so zu mit den einzelnen Zahlen, aber sie sind natürlich in vielen Einzeldingen hochinteressant. Also da ungefähr haben wir 300 Universitätsprofessoren in Österreich 1955. Das heißt, man hat diese klassische staatliche Repräsentation von Wissen, also wenn man sich die Universitätsorganisation anschaut, schaut die immer so aus, jede Art von Wissensanspruch muss durch einen Kopf repräsentiert sein. Der sprechende Mann, und das waren fast immer Männer, deckt für ein gesamtes staatliches System ab, dass es sozusagen da nicht irgendetwas gibt, das nicht irgendwie mit einer legitimierten, autoritativ vertretenen Lehre abgedeckt ist. Und da kommt man mit 300 wirklich locker durch. Also wenn es nur darum geht, dass es kein Thema gibt, zu dem nicht irgendjemand Ansprüche anmelden kann, die alle anderen Ansprüche relativieren oder in eine gewisse Ordnung setzen, dann kann man mit sehr wenigen Produzentinnen scheinbar, aber eigentlich sind es Repräsentantinnen, also man könnte ja auch wirklich der Gerichtsorganisation auch so machen. Ne? Also bestimmte Entscheidungsinstanzen baue ich mit ganz wenigen Personen auf. Die hat sich dann eine Zeit lang, haben sich die Professoren da vermehrt, vor allem weil ja die ganzen neuen Universitäten in Österreich gegründet worden sind, also Klagenfurt als letzter, also zuerst Salzburg, Linz, Klagenfurt, vermehren sich da eine Zeit lang, ungefähr so, also ich glaube 1970 waren es schon 800. Irgendwann einmal hört diese Vermehrung dann schlagartig auf. Also jetzt haben wir ungefähr 1200 und die haben wir, glaube ich, also in den letzten 20 Jahren sind es nur mal ganz marginal mehr geworden. Das heißt, die höchsten hierarchischen Spitzen sozusagen verbreitet man nicht mehr, obwohl die Wissensproduktion insgesamt unendlich vervielfacht hat. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass man für bestimmte Funktionen der Universität vor allem einmal eine starre Hierarchie, die definiert, was zum Beispiel die Lehrpläne an Mittelschulen sein sollen, braucht, dann hat man diesen ganzen Zusammenhang, die Universitäten regulieren, was in den allgemeinbildenden Schulen gelehrt werden soll. Sie legitimieren zum Beispiel, was momentan ja wir alle lebhaft merken, wie wichtig das ist, sie regulieren das Geschichtsbild eines Nationalstaats. Also jetzt ist es lange Zeit war es ein bisschen verpönt, dass Politiker ihre eigene Geschichte erzählen, auf einmal geht es wieder. Ne? Also wir haben wieder Bundeskanzler, die halt ihre Zeitgeschichte autoritativ produzieren. Und wenn sie jetzt genügend Professoren hätten, die wieder dieses Bild durchsetzen könnten, dann hätten sie vielleicht auch wieder die Möglichkeit, die Schulen in einer bestimmten Form mit einer Art von Aussagen zu quälen. Also, das heißt, wir haben auf der einen Seite die Frage, wie wird Wissen in einer Gesellschaft repräsentiert und was ist mit diesen Ansprüchen verbunden, und davon sehr losgetrennt die Frage, wie wird Wissen in bestimmten Gebieten produziert, wie wird es in bestimmten Gebieten angewandt, was sind die Vorteile davon. Wir haben eben in vielen Bereichen wirklich das Problem, dass man nicht sagen kann, ob jetzt bestimmte Formen der Gentechnologie Grundlagenforschung sind oder nicht, was auch nicht der springende Punkt ist. Es ist sozusagen Grundlagenforschung, die sich so automatisch anwenden lässt, weil sie halt bestimmte Möglichkeiten bietet. Wir haben eher das Phänomen, dass man damit auch tatsächlich Gewinn machen kann, unabhängig davon, ob sie jetzt sozusagen öffentlich passiert oder nicht. Ich kann sie sogar öffentlich machen, wenn ich sie patentieren kann, dann sind sie öffentlich und Gewinn machen kann ich trotzdem damit. Das heißt, ich habe hier eine völlig andere Logik. Ich kann von dem universitären Funktionskonglomerat Teile herauslösen und die anderen stärken. Du wirst völlig andere Strukturen haben. Damit hat man sozusagen fast aufgelegt, diese Dynamik, dass jetzt eine bestimmte Universitätspolitik die Universitäten in ihrer alten Form stärken will. Die sollen wieder würdiger werden, die sollen wieder Wissensansprüche in einer stärkeren Form durchsetzen. Die Studierenden sollen wieder in klassischeren Lernzusammenhängen bestimmte Dinge sich aneignen und die nach außen tragen. Und zugleich hat man mit in derselben Universitätspolitik die Tendenz, bestimmte Forschungsgebiete von den Universitäten völlig loszulösen und als mögliches Beschäftigungsfeld einer bestimmten Industrie zuzuweisen. Also ich glaube, man wird das bei fast allen Aspekten haben, dass man, wenn man die Universitäten in ihren Funktionalitäten analysiert, man dann auch für die Universitätspolitiken unterschiedliche Einsätze sieht. Und ich glaube, zum Teil kann man tatsächlich den Interessierten, die hier Ansprüche anmelden, auch zutrauen, dass sie ziemlich genau wissen, was sie von den Universitäten loskriegen wollen und was sie gern zurückgeben wollen. Also die wollen zum Beispiel von den Universitäten möglichst viele Studierende, die bei ihnen arbeiten, kriegen, und zwar möglichst lang arbeiten, also dürfen sie nicht lang studieren und die dürfen nicht seltsame Ideen mitbringen, wenn sie allzu lange in diesem universitären Sonderraum waren. Alles möglich, das sind alles tatsächlich, glaube ich, real von interessierten Parteien sozusagen auch gesehene Einsätze der Universitätspolitik.
Ja, vielleicht gehen wir ein bisschen konkreter auf die aktuelle Situation ein. Wie könnte man die jetzt in Relation einerseits zu dem, was reformiert wird, nämlich der vorhergehende Rechtszustand, ist ja üblicherweise immer Gegenstand der Reformiertheit. Also das heißt, es beziehen sich sozusagen Rechtszeichen wiederum auf Rechtszeichen und nicht auf eine Realität. Also wir würden sozusagen einen Irrtum begehen, würden wir glauben, die Universität hätte außerhalb ihrer sozusagen semiotischen Befindlichkeit eine Realität der wahren wissenschaftlichen Produktion von Wissen. Das hat sie nicht, sondern sie ist ein Gebilde, das diese Produktion, insofern sie figuriert, hervorbringt. Und insofern kann man nicht sagen, es gibt von den Universitäten unbetroffene Wissensproduktion, der sich jetzt die Universitäten mehr oder weniger aneignen oder nähern, sondern sie produzieren das in ihrer Verfasstheit je selbst. Und diese Verfasstheit ist nun eine, wenn man so will, eine systemische Bedingtheit, wo die in der Universität positionierten, zueinander positionierten Relationen aufnehmen. Das kann jetzt sein, und das, denke ich, ist seit Humboldt der ganz Wesentliche, dass zwischen den Studierenden und den Lehrenden eine besondere Beziehung etabliert wird, die zunächst einmal negativ nicht die Schülerposition ist. Also die Universität soll nicht einfach die Schule fortsetzen und auf einem anderen Niveau Normen wiederholen, sondern mit der Reifeprüfung ist tatsächlich ein bestimmter Zustand des Wissenserwerbs beendet und ein anderer beginnt. Das wäre eine Unterscheidung jetzt, die innerhalb der Universität natürlich getroffen wird, aber mit welchen Mechanismen wie beeinflusst wird. Also sicher kann man sagen, wenn es eine extreme Hierarchisierung in der Universität gibt, also das, was du mit diesen 300 alten Ordinarii skizziert hast, ne? Diese knochentrockenen Typen, wie man sich halt so einen alten Professor vorstellt, sie waren eh sehr leutselig, bis zum geht nicht mehr sogar, aber die halt sozusagen eine Monopolposition und eine Definitionsmacht inne haben, dann haben sie das ja nicht, oder das wäre sozusagen jetzt der Irrtum zu glauben, deswegen inne, weil sie wirklich die besten Wissenschaftler sind. Da sind wir ja oft belehrt worden, dass das nicht das relevante Kriterium ist. Also dass sie sozusagen nach außen in das, abgesehen jetzt von der Universität, völlig offene Klima der Wissenschaft gleichsam Spiegelung ihrer Hierarchie hätten, sondern die Position, die sie in dem System der Universität haben, hängt da wesentlich von anderen Sachen ab. Institutionell natürlich sowieso, wie die Rolle von einem Ordinarius definiert ist, vor allem hinsichtlich der Rekrutierung der anderen oder in der simpelsten Weise, wofür er welche Zeugnisse gibt. Ob das sozusagen möglich ist, so zu streuen, dass man, und das wäre jetzt eine Wirkung, die, glaube ich, man Mutatis Mutantis mit dieser Unterscheidung Privat-Öffentlichkeit in die Universität selber zurückbringen könnte, wenn die Hierarchie abgeflacht ist, also sozusagen es eine Vielzahl von Lehrenden gibt, dann hat man in gewisser Weise den Effekt einer Öffentlichkeit schon am Institut selbst. Während wenn es eine extreme, steile Pyramide gibt, eben mit einem Ordinarius, der definiert, und alle Bezüge sind auf die Spitze dieser Pyramide gerichtet, dann ist gleichsam die Partikularmeinung dieser Spitze die verbindliche für das gesamte Institut oder diesen gesamten Elementarbereich der Wissensvermittlung. Und da könnte man sagen, das ist gleichsam Privatisierung eines Bereiches dann.
Also ich glaube auch da, das würde ich sozusagen vorschlagen, also sich einfach mal dann irgendein Modell der Universität zu suchen, das so ein Thema überhaupt stellbar macht. Also ich würde in dem Fall den Homo Academicus heranziehen und würde also eine universitätssoziologische Herangehensweise von Verbert Jürgen und würde mich halt fragen, was jetzt die Prinzipien in einer Universität sind oder worum es in einer Universität überhaupt gehen kann. Und da würde man sehr schnell herauskommen, dass die Universität vor allem mal bestimmte Formen von Arbeitsplätzen anzubieten hat. Und die ziemlich unabhängig davon vergeben kann, welche wissenschaftlichen Leistungen irgendjemand erbracht hat. Also sie kann es auch explizit unabhängig tun. Es können Universitäten quasi all ihre Stellen über soziale Vererbung vergeben. Das ist gar nicht so unrealistisch, das hat man historisch tatsächlich auch gehabt, dass sozusagen vor allem Personen, die eben mit hohen Würdenträgern einer Universität, die völlig autonom war, weil sie eben zum Beispiel Grund und Boden als Stiftungsgüter gehabt hat, also ähnlich wie in einem Kloster, wo man auch irgendwie eine Erbschaft der Funktionen in Familien sich vorstellen konnte, könnte man sich also eine Universität vorstellen, wo es nur darum geht, wer kriegt welche Person und wofür. Und da kann man dann sagen, ja, was halt anzubieten ist. Und das können ganz andere Dinge als Wissenschaft sein. Also ich werde sozusagen einen Raum haben, wo Positionen zu vergeben sind und wo die Frage, ob jetzt diese Art der Positionsvergabe so funktioniert wie in einem Ministerium, wo es explizit nicht mit Wissenschaft etwas zu tun hat, da kann es mit Leistung zu tun haben oder auch nicht, aber es muss nicht mit Wissenschaft zu tun haben, inwieweit das sozusagen jetzt für den universitären Raum gilt. Und ich werde dann sozusagen mein Modell mir ansehen und sehen, was sind die Zugangsbedingungen zu universitären Positionen, und dann werde ich eben feststellen, dass die sogenannte Öffentlichkeit ja nicht bedeutet, dass es eine allgemeine Zugänglichkeit dieser Positionen geben muss oder dass es sozusagen ein freies Verfahren der Vergabe dieser Positionen geben muss, sondern dass das ein völlig sozial geschlossenes Verfahren sein kann. Also die familiäre Vererbung ist sozusagen der Extremfall einer geschlossenen Nachfolge. Das häufigere Fall ist, dass es überhaupt nur bestimmten Teilen einer Gesellschaft möglich ist, bestimmte Positionen zu erwerbschaften. Damit ist sozusagen die staatliche Universität nichts anderes als eine Institution der in einem Staat dominanten Klassenfraktionen. Sonst braucht sie sozusagen überhaupt nichts tun. Die ist quasi öffentlich von ihrem rechtlichen Status her. Sie sind öffentlich-rechtliche Institutionen und zugleich sind sie privat im Sinne, dass sie nur ganz bestimmte Elemente einer Gesellschaft sozusagen die Möglichkeit, dort überhaupt was zu tun, einräumen. Und genau diesen klassischen Status hat man ja tatsächlich lange Zeit als einen der zentralen Inhalte von universitätssoziologischen Debatten zu beschreiben versucht. Eben die ewig dauernde Vorherrschaft ganz bestimmter Klassenfraktionen, ganz bestimmter Einstellungsmuster an den Universitäten, die auch mit starker Gewalt verteidigt worden sind. Also niemand weiß, warum es irgendwie immer einen Dreiervorschlag braucht und dann wählt sich irgendjemand, der nichts mit der Entscheidung zu tun hat, aus dem Dreiervorschlag jemand aus. Also man könnte immer sagen, es soll sich die Universität selbst irgendjemand aussuchen. Und da erkennt man sofort so einen typischen Mechanismus, wie man also sozusagen im Notfall noch die Notbremse zieht, wenn die Universität sich für die wissenschaftlich beste, aber vielleicht politisch nicht ganz opportune Kandidatin entscheidet.
Also, es passt besser zu etwas von vorher, weil ich muss sehr bald gehen und gelingt es jetzt zumindest noch mal als Überlegung ins Spiel bringen, dass mir gekommen ist, während du gesprochen hast und auch jetzt da noch. Vielleicht könnte man den Fokus auf die, also von dieser Funktion einerseits Produktion von Wissen und Weitergabe ein bisschen noch weglegen auf etwas anderes. Die Universität ist jedenfalls nicht der einzige, aber auch ein Raum, wahrscheinlich in Europa ist sehr wichtiger gewesen, wo normative Vorstellungen für Wissensproduktion diskutiert werden. Und zwar genau in sowas. Also quasi die stehen das ist ein Konfliktfeld im Sinn von ich glaube nicht, dass es so war, dass da die einzelnen Professoren ihre privaten Geschichten durchgesetzt haben, sondern die haben versucht, bestimmte normative Ideen von Philosophie, aber auch in empirischen Wissenschaften durchzusetzen als dominant. Und diese Spiele mit den Dreiervorschlägen sind nicht nur Spiele, sind auch nicht nur im Interesse der politischen Leute, sondern durchaus auch im Interesse der Leute an den Universitäten, eigentlich unterschiedliche Vorstellungen von dem, was zum Beispiel begründetes Wissen ist in ihrem Bereich, durchzusetzen. Und das ist etwas, was zugrunde geht. Und zwar jetzt meine ich in der Universität, das wird immer irgendwie stattfinden, aber insgesamt, das ist eine Überlegung, die man sich machen kann, zum Beispiel in den USA wird das massiv diskutiert inzwischen, dass das, was ja seit dem Runterfahren der Gelder für die Universitäten unter Reagan passiert ist, die Universitäten inzwischen ganz stark wirklich in der Hand von Konzernen zum Teil sind. Ganze Bereiche, Forschungsbereiche sind sowohl das sind Professoren, die bezahlt sind von denselben Konzernen, die Gutachten bezahlen, als Prüfung sozusagen, die diese Forschungen prüfen. Und es gibt heftige Ängste jetzt nicht nur von Leuten wie wir, sondern es gibt in den großen Medizinjournalen einen Hinweis, dass es eine Katastrophe ist. Und zwar, weil das gar nicht in einem emanzipatorischen Sinn, sondern weil es eigentlich genau diese Funktion, die man bei uns, könnte man sagen, jedenfalls haben das auch die Universitäten gehabt, dass es in irgendeiner Weise eine Art von Instanz geben muss, die normativen Prinzipien in irgendeiner Weise durchsetzt, kontrolliert, umwirft, zum Thema macht auf jeden Fall, dass das verschwindet. Und das ist quasi eine Produktivkraft, die wegfällt, wenn es so weitergeht. Und das ist eh schon sehr oft der Fall, nur könnte man damit argumentieren, ich glaube nicht, dass man denken muss, das ist im Sinn von irgendwelchen Politikern oder Wirtschaftsleuten, dass es unbedingt in diese Richtung geht. Inzwischen ist es so, dass die Leute merken, das wollen sie selber nicht, weil zum Beispiel die Legitimität von dem, was dann gelehrt wird, sinkt. Die haben jetzt vor allem davor Angst, dass wenn die eingespielten und anerkannten Überprüfungsinstanzen, wie zum Beispiel Journale, die verbürgterweise nicht bezahlt sind von denselben Leuten, wenn die das jetzt überprüfen, dass das öffentlich was sie anbieten, weniger wert ist. Also in dem Sinn glaube ich, dass man quasi nachdenken kann darüber, dass jedenfalls in dieser Richtung ein Raum, in dem solche Auseinandersetzungen stattfinden, unter anderem über Berufungen und über anderes auch, hier zur Disposition steht und kaputt wird. Und ich glaube nicht, dass das nur nicht in unserem Interesse ist. Es ist nicht im Interesse von vielen, vielen anderen auch. Also ich weiß nicht, ist das ein lautes Nachdenken. Also es geht mir darum zu sagen, dass ich glaube, dass die Konflikte um die normativen Vorstellungen innerhalb der Wissenschaften auch an der Universität geführt werden können. Die können natürlich in anderen Konstellationen auch geführt werden, sowas, wie du gesagt hast, das ist ja nicht nur ein Feld von, nicht nur eine Instanz, aber jedenfalls in den Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen, hat die Universität zum Teil so eine Funktion gehabt, aber auf jeden Fall auch durch die Öffentlichkeit, dass da so viele Leute waren und so weiter, und auch gerade durch diese ganzen Berufungs- und Rekrutierungsgeschichten, das zum Thema machen müssen. Und wenn das weniger und weniger zum Thema wird, geht auch gesamtgesellschaftlich was verloren. Und zwar auch etwas, was andere Leute, auch durchaus Leute, die sich Wissen verwerten wollen, interessieren sollte. Also ich weiß nicht. Das ist einfach etwas, was ihm durch den Kopf geht. Jetzt halt. Entschuldigung, ich muss mal gehen.
Ja, schön. Ich wollte nur fragen, also ich kann mir schwer vorstellen, dass also jemand von politischer Seite vor allem gegen eine Regierung, also bestimmte normative Kriterien vorgeht. Also gegen bestimmte schon, aber gegen alle oder gegen generell dagegen, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich meine, das wäre ja dann sozusagen, das wäre so ein wäre dann nicht geregelt im Akt und von so etwas übertragen, ne? Eigentlich. Weil es gibt also keine Kontrollinstanz und keinen
angepumpt, wo man so alles dann messen kann. Ne? Ich kann mir das nicht vorstellen. Das muss man ja sehen, dass das so, solche Prozesse entstehen ja eher. Also wenn wir zum Beispiel sich Konzerne irgendwo einkaufen, dann verhindert es nicht oder so. Aber dass man sowas bewusst aufgeben will, kann ich mir schwer vorstellen.
Ich habe es nicht gemeint, bewusst aufgeben, sondern gemeint, dass es eine Folge ist. Also dass zum Beispiel, wenn das, was an den Universitäten immerhin möglich war, nämlich Auseinandersetzungen darum, was eigentlich der legitime Nachfolger von einer bestimmten, wenn man jemanden beruft oder macht bei diesem ganzen Verfahren, dann gibt es ja Auseinandersetzungen darum, was in dem Feld jetzt, oder in dem eigenen Arbeitsbereich, meine ich, als besonders hochwertig, als besonders interessant und so weiter. Und das ist ein Raum für Auseinandersetzungen. Das ist das, was ich meine. Aber ich sage jetzt nicht, dass jemand diktiert, das muss passieren, sondern ich meine, ein bestimmter Raum für Auseinandersetzungen um die leitenden Prinzipien. Einer unter anderen wird das wahrscheinlich sein, aber es ist jedenfalls einer, der institutionalisiert ist. Und der, ich glaube jetzt gar nicht, dass jemand absichtlich da was anderes will, aber das mit dem, was jetzt zurzeit läuft, ein solcher Raum in Frage stellt.
Ja, man hat sozusagen die bewusste Selbstregulierung, dass man weiß, dass das ein wichtiges Feld ist und deshalb muss da sozusagen so institutionell etwas her. Ne? Weil sonst wird sich das irgendwie selbst regulieren oder das wird halt so unbewusst oder wie auch immer passieren und so macht man halt ganz bewusst den Schritt, dass man selbst reguliert. Das ist ja eigentlich das Normative.
Also ich glaube, also zu den vielen Modellen, die man dann in die Mitte hineinschreiben können, wäre eben auch ein Modell, das eben unter dem Terminus einer relativen Autonomie eines sozialen Feldes läuft, gekommen. Und eines der Kriterien, dass man sagen kann, dass eine Institution relativ autonom ist, also da zählen alle möglichen Dinge dazu, aber eines davon ist zum Beispiel, dass eine solche Institution einen relativ starken Einfluss auf die Definition von, was die richtige Zeit ist, die etwas brauchen darf, die für bestimmte Dinge zur Verfügung zu stehen haben ist. Also die Zeitordnung, die sich dann von anderen Teilen der gesellschaftlichen Welt sozusagen unterscheidet, ist einer der zentralen Fragen, um festzustellen, ob jetzt ein Raum eine relative Autonomie hat. Und die Bildungssysteme insgesamt und die Universitäten dann im Besonderen zeichnen sich immer dadurch aus, dass sie sehr starken Einfluss darauf hatten, festzulegen, wie lang man für etwas tunlichst zu brauchen hat. Zum Beispiel, was jetzt das angemessene Quantum an Literatur ist, das man für irgendeine x-beliebige Prüfung zu konsumieren hat und aufzuarbeiten hat. Oder wie viel Dinge man lesen muss, um einen Artikel zu schreiben. Ist klar, wenn man irgendwo dann ins Marketing geht und dort eine kurze Marktanalyse über XY stellen soll, da ist ein ganz anderer Zeitdruck da, ganz andere auch Herangehensweise. Da schaut man auf jeden Text, schaut einmal drauf und wenn man meint, dass es die Zeit nicht lohnt, das jetzt zu lesen, muss man sofort wegschieben. In einem universitären Raum kann man zum Beispiel bestimmte Vollständigkeitsvorstellungen über die Zeit vermitteln und sagen, also man kann zwar zwischenzeitlich längst nicht mehr alles lesen, aber man kann bestimmte Dinge sozusagen über eine Kultur, die eine solche Institution hat, festschreiben, die man sich trotzdem anschauen muss. Und man schreibt sozusagen einen Artikel, in dem man das würdigt. Und das hat ganz massive Auswirkungen auf die Qualität dessen. Das kann auch beliebig sozusagen kontraproduktiv sein. Also diese relative Autonomie heißt jetzt noch nicht, dass das, was jetzt in einem Raum festgestellt ist, irgendwie für bestimmte Interessen, die auch in diesem Raum vertreten werden können, sinnvoll ist. Also mein Lieblingsbeispiel ist immer, wir könnten uns eigentlich auch ein schönes Philosophiestudium vorstellen, wo wirklich altgriechisch, also perfekt gesprochen werden könnte, bevor man überhaupt vielleicht Philosophie zu studieren beginnen dürfte. Das wäre eine völlig legitime und vom Bildungssystem ja historisch auch zu manchen Zeitpunkten gewählte Form zu beschränken, wie mit der Zeit umzugehen ist. Also erst muss man mal altgriechisch perfekt können und dann darf man vielleicht Philosophie studieren. Das wäre eine beliebige Möglichkeit. Wir wissen, dass in sehr vielen Disziplinen es eben dann massive Konkurrenz innerhalb der Disziplinen gibt, was mit der Zeit, die zur Verfügung steht, anzufangen ist. Also welche Positionen man sich aneignen soll, ob es reicht, sich zwei anzueignen, die man für besonders wichtig hält, oder ob man einen Überblick braucht, und was Forschung bedeutet, ob es sozusagen darum geht, dass jede Person ungefähr das gesamte Universum abdeckt oder dass jede Person eigentlich etwas Neues herausfinden sollte und eigentlich damit all möglichst was Unterschiedliches lesen, damit man sozusagen nicht immer dasselbe liest. Also all das sind genau diese zentralen Fragen, die aber voraussetzen, dass der Raum eine Möglichkeit hat, über die Zeit zu entscheiden, also einem etwas zur Verfügung hat, das zu verausgaben ist. Und das ist sozusagen auch der zentrale Punkt, wo die meisten der letzten universitätspolitischen Entscheidungen der letzten 15 Jahre eben angesetzt haben. Sie haben die verfügbare Zeit für einen Großteil der Angehörigen der Universität von außen beeinflusst, sie haben sie extrem reduziert, also bei Studierenden ist das am augenfälligsten, wie klar man versucht hat, hier Einschränkungen der verfügbaren Studienzeit von außen durchzusetzen und damit die Universitäten zu zwingen, sich danach zu richten. Und da gibt es dann immer die Klagen vom schon zitierten Herrn Höllinger, dass die Universitätsprofessoren nichts streichen können aus den Lehrplänen. Die weigern sich sozusagen Altgriechisch oder Latein sozusagen für unwichtig zu erklären, sondern die halten daran fest, und deswegen gibt es dann dieses Dilemma, nämlich, dass die Studien immer schneller absolviert werden können sollten, aber die Universität sich weigert, auf Dinge zu verzichten. Und daher gibt es dann auch immer die Interessen, dann halt gegen diesen autonomen, also gegen diese relative Autonomie von außen Diktate durchzusetzen. Dasselbe kann man zum Beispiel bei Universitätsassistentinnen sehen. Das merkt man vielleicht nicht gerade auf der jetzt HUS-Fakultät, sondern man merkt es vielleicht auf der WU eher. Man kann einfach bestimmte Karriereerfordernisse so gestalten, dass die Leute überhaupt nur mehr bestimmte Dinge tun können, weil sie halt 400 Publikationen produzieren müssen. Was immer da auch drinsteht in den 400 Publikationen, wo man also bestimmte formale Kriterien einführt, die genauso die Zeitordnung, die man vor sich gelegt hat, völlig zerschneiden. Und damit hat man sozusagen auch so ein klassisches Thema. Man kann sich nämlich fragen, was beeinflusst die relative Autonomie eines sozialen Raums und in welcher Form? Und die zwei wesentlichen Formen sind natürlich, also die zwei wesentlichen Fragerichtungen sind einerseits immer, was beeinflusst sie überhaupt? Also für alle universitären Mitglieder ist momentan das Faktum, dass die Studierenden deutlich schlechtere Bedingungen haben, länger zu studieren, als das noch vor 10 Jahren war. Also wirklich drastisch schlechtere Bedingungen. Das gilt für alle. Und innerhalb der Universitätspolitik geht es dann darum, was sind denn die Interessen, was mit dieser freien Zeit, mit diesen freien Ressourcen passieren soll. Und da kann man auch ganz unterschiedlicher Meinung sein. Und für beide Politiken kann sich zwar insgesamt was ändern, zugleich können sich aber auch die Gewichte zwischen den Parteiungen, zwischen den Konfliktträgerinnen sozusagen massiv verändern. Es nutzt mir sehr wenig, wenn ich zwar der Meinung bin, dass ich weiß, was kritische Forschung heißt, und ich aber leider Gottes weiß, dass das nicht so einfach ist, sich diese Kompetenz zu erwerben, aber eben jetzt auf eine geschwächte Position stelle, weil meine Studierenden, ja, denen kann ich das kaum zumuten, weil sie die Zeit nicht haben, und gegen den Institutsvorstand habe ich keinerlei Handhabe mehr, weil ich den nicht einmal mehr sehe. Also bei der Kommission habe ich ihn wenigstens noch beschimpfen können, jetzt aber sozusagen ist er völlig verschwunden. Ich trete ihm nur mal im Dienstgespräch gegenüber, wo er mir sagt, was ich zu verändern habe oder wo er mir zum Beispiel irgendwelche Direktiven geben kann. Also da sieht man, dass zum Beispiel dann halt die Veränderung einer Hierarchie oder einer der Formen, wie Hierarchie in den Universitäten ausgetragen werden, halt auch diese Auseinandersetzung, was mit einer relativen Autonomie, die weiterhin besteht, passieren soll, massiv beeinflusst.
Also ich bringe nochmal einen anderen Aspekt ein, den Taxi-Orange-Aspekt. Das ist ein wenig von der Seite her, aber man könnte das, was an dem Institut zum Beispiel passiert, die letzten 20 Jahre könnte man so beschreiben, dass man sagt, okay, jemand, das gute Glück hat dazu geführt, Leute in eine geschützte Umgebung gebracht werden, und da dürfen sie arbeiten, da dürfen sie was tun, wissenschaftlich, die anderen dürfen zuhören, und das Ausscheiden am Ende der Woche fällt weg. Und die Gruppe ist autonom, weil sie in dieser Arbeitssituation notgedrungen immer mehr zusammenwächst Autonomie hat so etwas, Gruppenautonomie hat immer so einen Aspekt von wir bleiben zusammen und wir nur die schlimmsten Leute werden an den Rand gedrängt und da muss man dreimal erklären, warum man sich dann von ihnen verabschiedet. In dem Moment, in dem der gesellschaftliche Druck von außen nicht sehr stark ist, passiert das, dass diese Leute sich sozusagen wie die Maden im Speck entsprechend verhalten. Wie gesagt, also Taxi Orange ohne Abwahlmechanismus. Und von dieser, also das ist ein bisschen polemisch gesagt, aber etwas stimmt an dem, was da ist. Und an der Stelle wird einigermaßen deutlich, dass man sehr wohl von außen auch sich mal was erwünschen kann. Ja? Dass also die Lösung, die Universität ist autonom und wissenschaftsorientiert und sie macht das schon alles selber, eine stark ideologisch gefärbte Lösung ist und man nicht vor der Frage sozusagen die Augen verschließen sollte, unter welchen Umständen kann man sowas durchgängiger und offener gestalten. Die Katastrophe, wie ich sie sehe, besteht darin, dass auf der einen Seite diese sozusagen geschlossene Situation, auf der anderen Seite eine völlig besinnungslose schmeißen wir die Leute raus Situation erzeugt, die nun einen Machtkampf produzieren, von dem, an dem eigentlich beide Seiten nur gewinnen, nur verlieren können. Ne? Keiner kann gewinnen an dieser Stelle. Und die heikle Frage ist aber natürlich die, wie kann man so eine Vorstellung wie Bildung, wie Durchmischung, wie Einführen neuer Inhalte gegen wohl etablierte Inhalte, alles das, was einmal schön funktioniert hat und was scheint, nicht mehr so gut funktioniert, wie kann man das institutionell halbwegs in die Wege leiten?